Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute einen so spannenden Gast hier, und zwar Yanis McDavid. Ihr kennt ihn vielleicht schon. Er ist ein unglaublich spannender junger Mann. Ich darf dein Alter verraten, meins sage ich ja auch so. 28 Jahre alt, ist Redner auf den Bühnen, hat ein Buch geschrieben, ist bekannt durch seine außergewöhnlichen Reisen. Davon wird er gleich ein bisschen berichten müssen. In Peru oder Kraterlandschaften oder jetzt wird vorbereitet die Besteigung des Kilimandscharo. Und da tut sich unglaublich viel. Und das Ungewöhnliche an Yanis ist, dass er sein Leben etwas anders lebt. Er ist nämlich ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen und das interessiert ihn gar nicht mehr. Denn er kann alles genauso wie wir. Yanis, was hat dich zu dieser unglaublich spannenden Person werden lassen, die so lebensfroh durchs Leben geht, wie du das machst? Was ist in deinem Leben da passiert, dass du das so handeln kannst?
Ja, wunderbar. Greta, ich freue mich riesig, dass ich in deinem Podcast mit dabei sein darf. Ja. Das ist mir eine große Ehre. Das ist wirklich klasse und ich freue mich da total darüber. Ja, was hat mich da so werden lassen?
Ja.
Tatsächlich, ich glaube, dass ein ganz großer Faktor dabei war, dass ich es in meinem Leben nicht immer so einfach hatte. Sondern dass ich in meinem Leben immer wieder Punkte hatte, an denen ich mich reiben musste, ja. Und Punkte hatte, an denen es auch wirklich schwer war. Also das ich bin nicht, oder ich hatte das nicht immer in meinem Leben, dass ich so fröhlich war und so freudig und lebensfroh, ja, wie ich das heute bin. Ja,
ja, da müssen wir nachher ja auch
noch. Da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein.
Ja,
aber
ja,
ich hatte eben eine lange Phase, in der ich auch gegen mich selbst angekämpft habe.
Oh, ja.
Ja, und Energie quasi gegen mich verwendet habe. Mhm. Und das hat mich aber schlussendlich jetzt im Rückblick, glaube ich, auch sehr stark werden lassen. Ja, dann darf man natürlich allerdings auch nicht vergessen, dass meine Eltern natürlich auch eine ganz große Rolle spielen.
Ja, das hört sich so spannend an. Also deine Mutter, wie hat sie das geschafft?
Ja.
Du sagst, du hast erst mit 8 Jahren richtig verstanden, dass du anders bist als die anderen Kinder, obwohl du ganz normal zur Schule gegangen bist. Wie ist das passiert?
Ja, ich habe tatsächlich, bis ich 8 Jahre alt war, eine Kindheit total glücklich und ich war der absolut glücklichste Mensch, glaube ich, das glücklichste Kind auf der Erde. Und habe das überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise realisiert, dass ich irgendwie dann so gravierend anders bin.
Ja.
Ich wusste immer, ich habe keine Arme und Beine. Und natürlich wusste ich auch, ich fahre irgendwie da so einen knallgelben Elektrorollstuhl irgendwie im Kindergarten. Meine Eltern haben das aber so genial hingekriegt, mir eine Welt aufzubauen, ja, in der ich das Gefühl haben durfte, dass das ja das Normalste auf der Welt überhaupt ist.
Großartig,
ja?
Großartig.
Dass es nun mal einfach Kinder gibt, die irgendwie rote Schuhe haben und dass es andere Kinder gibt, die schwarze Schuhe haben und dass es Kinder gibt, die einen knallgelben Elektrorollstuhl haben.
Okay.
Ja, und das war alles auf einer Ebene so.
Ja,
und da war kein Unterschied irgendwie da. Und das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, tatsächlich dann auch den Plan zu haben, Motorradpolizist zu werden.
Herrlich.
Und mich also wirklich völlig normal zu fühlen, so wie alle anderen irgendwie auch,
aber
bis ich 8 Jahre alt war.
Aber es ist ja gut und verständlich, wenn deine Eltern das schaffen. Aber was haben die Mitschüler gesagt? Haben die nicht gesagt, hey, du siehst so anders aus oder irgendwie sowas?
Nee, das ist ja das Spannende. Wenn ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit der Situation ganz normal umgeht, ja,
dann machen die anderen das
dann
auch, ne?
Die anderen Kinder im Kindergarten oder dann auch in der ersten Klasse, in der Schule, das auch gar nicht mehr so realisieren.
Toll.
Und ehrlich gesagt, Kinder sehen die Unterschiede auch nicht so gravierend. Die sehen natürlich, klar, der hat irgendwie keine Arme und Beine und so weiter. Und das war mir ja irgendwie auch klar, ne? Aber es war nicht dieses, was man als Erwachsener dann sehr häufig hat, so dieser Schockmoment. Oh Gott, der hat keine Arme und Beine.
Ja, ne? Ja.
Sondern das war halt so, der hat keine Arme und Beine, der hat rote Haare, der hat irgendwie dieses und so weiter. Und natürlich war man auch irgendwie neugierig und irgendwie so, ne, man hat sich irgendwie unterhalten. Aber ich war immer im Kindergarten bei allen Sachen mit dabei. Ich habe im Sandkasten da irgendwie die größten Burgen gebaut und ich weiß nicht was alles. Ja,
unglaublich.
Und das war überhaupt keine Schwierigkeit. So.
Wie hat man das geschafft, wer auch immer, deine Mutti oder so, immer zu sagen, du, probier's aus, mach doch einfach oder find deinen Weg oder so. Du hast ja auch Geschwister gehabt. Waren die eigentlich alle älter als du? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Nee, ich war mittendrin.
Du warst mittendrin? Hättest du die ja auch so ein bisschen angucken können, so nach dem Motto, kannst du das nicht für mich machen oder kannst du das für mich machen, sondern man hat immer irgendwie geglaubt, du machst das schon.
Ja, das gab es bei uns nicht. Also dieses kannst du das mal für mich machen oder als Ausrede ja, zu nutzen. Ja, ne? Ich meine, es hätte ja auf der Hand gelegen, ne? Dass ja, ich mich einfach zurücklehne und sage, ja, ich kann es halt nicht, weil ich habe keine Arme und Beine. Nee. Ich habe das nie gelernt, dass ich das als Ausrede benutzen kann. Toll. Weil meine Eltern das also wirklich von Anfang an, und ich glaube, das war gewissermaßen dann schlussendlich das Erfolgsgeheimnis, sie haben das von Anfang an nicht gelten lassen. Ja, und dadurch hatte ich nicht einmal die Situation, wo ich irgendwie die Erfahrungen hätte sammeln können, dass das eine geile Ausrede ist.
Ja, dass das funktioniert.
Das war mir gar nicht, das ist mir erst jetzt dann irgendwann bewusst geworden, dass ich das ja als Ausrede benutzen kann. Ne?
Ja.
Das war mir überhaupt nicht klar. Ja, weil das immer so, also weil es eben diesen Unterschied nicht gab.
Toll, und toll. Also Hut Beispiel, ab vor deinen Eltern, wirklich.
Zum Beispiel meine Eltern, und das ist ein Punkt, den ich manchmal leider heute in anderen Familien oder bei anderen Eltern erlebe und der mir echt wehtut, wenn ich das erlebe. Ja? Wenn andere Eltern irgendwie besondere Kinder haben, Kinder mit Down-Syndrom oder Kinder, die irgendwie körperlich irgendwie anders aussehen oder so, dass ich sehr häufig erlebe, dass dieses Merkmal ständig mitkommuniziert wird.
Ja.
Dass ständig irgendwie gesagt wird, zum Beispiel, ach, das ist der Max, der hat übrigens Down-Syndrom. So als wäre das sowas, was man immer noch mal so erzählen muss. Wie so eine Plakette, die man jemandem irgendwie auf die Stirn klebt. Ne? Und das haben meine Eltern nie gemacht. Also die haben diesen Unterschied nie betont, sondern ich war einfach immer der Jannis.
Ja.
Und wenn es mal Situationen gab, wo natürlich über meine körperliche Besonderheit und so gesprochen werden musste, ne? Natürlich musste man mit den Kindergärtnerinnen dann irgendwie sprechen, wie das alles jetzt genau geht. Das haben sie ohne mich gemacht. Ah. Ich war nicht Teil dessen.
Oh, ja,
weil meine Eltern immer gesagt haben, dass es fürs Selbstbewusstsein des Kindes das Schlimmste ist, was man machen kann, über die Defizite und über die Probleme und die Hilfestellungen und so weiter zu sprechen, die ich natürlich gebraucht habe.
Ja.
Natürlich musste man mir irgendwie anders helfen, die Jacke zuzumachen und auf die Toilette zu gehen und so weiter. Aber meine Eltern haben immer gesagt, das ist für mein Selbstbewusstsein das Schlimmste, was sie machen können, wenn sie solche Gespräche in meiner Anwesenheit führen.
Wunderbar.
Und deswegen
Toller
war das alles, alles ohne mich dann.
Ja. Ausgezeichnet.
Ja.
Und dann kam aber, wie du gerade schon angedeutet hast, durchaus auch schwere Phasen, wo du gegen dich, nanntest du das gerade, gearbeitet hast. Mhm. Da musstest du durch ein ganz tiefes Tal gehen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da musste ich durch ein tiefes Tal gehen und das darf man bei all der Euphorie und bei der Lebensfreude, die ich jetzt habe, darf man das nicht vergessen. Ne?
Das finde ich auch wichtig.
Weil das kein Automatismus ist.
Nein.
Und das ist manchmal, was mir auffällt, dass Leute so das Gefühl haben, naja, der kann das ja, weil der ist ja schon immer so gewesen.
Nein,
ganz im Gegenteil. Das war eben ein Weg und der Umbruch kam, wie du schon sagst, als ich 8 Jahre alt war. Ne?
Ja.
Und ich kann mich an diesen Morgen erinnern, als wäre der gestern gewesen. Also ich kriege da bis heute, wenn ich da so drüber nachdenke, kriege ich bis heute Gänsehaut. Ja, dann irgendwie so.
Ja.
Wir waren an diesem Morgen und jetzt muss man dazu wissen, wir hatten ein Haus, wo ich nicht mit dem Rollstuhl reinfahren konnte.
Ja.
Das heißt, ich habe mich einfach so dann fortbewegt. Mhm. Ich kann auf dem Boden dann so ein bisschen springen und kann auch Treppen hoch und runter hüpfen und so weiter. Das habe ich gemacht und es stand ein neuer Garderobenspiegel bei uns im Hausflur.
Mhm.
Der war da nur abgestellt, der lehnte da so an der Wand und ich war so in meiner kindlichen Traumwelt, wie man das als Kind ja oft ist und stellte mir so vor, ich bin der erfolgreiche Motorradpolizist auf der Jagd nach bösen Verbrechern und plötzlich komme ich an diesem Spiegel vorbei und mein Blick geht in diesen Spiegel und ich kann es gar nicht beschreiben, was mein erster Gedanke war, aber das ging in die Richtung echt so, ach du Scheiße. Ja. Ich habe in diesen Spiegel reingeguckt und ich habe überhaupt keinen klaren Gedanken mehr so richtig fassen können.
Ach, was?
Ich war auf eine Art und Weise von mir selbst oder von meinem Spiegelbild geschockt, wie man, glaube ich, kaum von sich selbst irgendwie geschockt sein kann. Und es gibt so ein Märchen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich wollte es immer mal rausfinden, aber es gibt so ein Märchen von einem Eselchen, was irgendwann in den See guckt und erkennt, dass es ein Esel ist. Und irgendwie eigentlich immer die Vorstellung davon hatte, dass es was ganz anderes ist und total betrübt danach ist. So,
okay.
Ja, dass es sich da irgendwie selbst erkennt. Und ich musste in diesem Moment tatsächlich an dieses Märchen denken und an diesen Esel, der sozusagen da zum ersten Mal irgendwie realisiert hat, er ist gar nicht der Prinz oder so.
Ja, oder das tolle weiße Pferd.
Das tolle weiße Pferd oder irgendwas. Und es war mir auch enorm peinlich. Also ich glaube, das war eine der peinlichsten Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe.
Also das heißt, du hast dich geschämt?
Ich habe mich geschämt. Ich habe mich richtig geschämt dafür, wie ich aussehe. Ja, oh, also ja. Es war wirklich wie so ein Fremdbild und auch, ja, Ekel wäre vielleicht zu viel, aber ich habe echt gefremdelt auch damit, ne? Ich wusste natürlich auf logischer Ebene, wenn man in den Spiegel schaut, sieht man sich selbst.
Ja.
Aber es war so ganz merkwürdig, weil ich das Gefühl hatte, das bin ich gar nicht. Ja? Also emotional entsprach das überhaupt nicht mir oder dem Bild, was ich von mir hatte. Und ich habe mich geschämt. Warum habe ich mich geschämt? Weil ich den Leuten ja vorher immer erzählt habe, ich will Motorradpolizist werden. Ja? Ich hab mich immer so verhalten, als wäre alles normal. Ja?
Ja.
Und das zu realisieren, wie ich da irgendwie, das war für mich, als hätte ich den größten Fauxpas irgendwie, ja, wie man das so kennt, ne, wenn man was Falsches gesagt hat,
ja,
irgendwie
ganz was Schlimmes.
Am Küchentisch der Schwiegereltern oder ja, sowas ja, ganz ja. Furchtbares gesagt hat. Ne? So fühlte ich mich dann. Ja? Und im Grunde genommen, das Schlimmste, was ich dann getan habe, war, mit niemandem drüber zu sprechen.
Ja. Ja. Oh ja, das glaube ich, das ist ja mit Scham so oft
das
verbunden.
Das ist ja das
wir
Problem
schämen.
Von Scham.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und gleichzeitig aber auch eigentlich die Lösung. Ja, weil das hätte ich mit jemandem gesprochen und das ist ja im Prinzip die Lösung eigentlich für Schamgefühl, dass wir in dem Augenblick, wo wir darüber sprechen, das ja eigentlich schon zu 50% oder zu 70% oder was abgeschwächt
ja,
ist.
Ja, ja.
In dem Augenblick.
Ja.
Ne? Aber wir fressen es halt in uns hinein und das habe ich gemacht.
Und das ist ja, glaube ich, auch schon mal ein ganz großer Lerneffekt. So, wenn wir dieses Gefühl von Scham haben oder ich nenne das auch manchmal, ich hatte so das Gefühl, als ob mir von hinten jetzt jemand die Hand auf die Schulter legt und man hätte mich bei einem Verbrechen erwischt.
Oder, ja, genau.
Oder, ne, so, als hätte ich irgendwas ganz Schlimmes gemacht und jetzt hat man mich dabei erwischt und oh Gott, nein, so dieses. Ne? Und dass da deine Erfahrung ist, der Weg raus heißt, darüber reden.
Genau. Das ist das erste Learning, was ich... Jahre später, ich habe, wie gesagt, 8 Jahre lang mit niemandem drüber geredet. Ne?
Ja, also du warst 8 und hast...
Ich war 8 und habe dann nochmal 8 bis 9 Jahre tatsächlich mit niemandem drüber geredet und diese Scham, dieses Gefühl in mich reingefressen, ein Stück weit. Und diese Peinlichkeit, also dass es mir peinlich war,
wie du
mich zu bewegen und wie ich aussehe, das habe ich mit mir rumgetragen. Doch, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen und das Verrückte an der Situation ist, wenn du jetzt Leute fragen würdest, Weggefährten oder so, ne?
Ja.
Freunde aus der Zeit, die würden dir wahrscheinlich ein anderes Bild von mir vermitteln. Weil nach außen hin, ich glaube, ich war schon immer ein guter Schauspieler, also nach außen hin jedenfalls, war ich ein glückliches und selbstbewusstes Kind. Ich war immer sehr selbstbewusst. Ja, das Selbstbewusstsein hat es nicht angegriffen. Das war ganz spannend. Mein Selbstbewusstsein hat nach außen hin nicht darunter gelitten. Nach außen hin konnte ich die Fassade tatsächlich 9 Jahre lang aufrechterhalten, obgleich das natürlich eine wahnsinnige Energie gekostet hat, diese Fassade aufrechtzuerhalten.
Denn es war nur eine
Fassade. Weil hinter der Fassade war es ja anders. Das war ja das war ja gar nicht. Ich bin rausgegangen. Ich bin allerdings, ich habe angefangen, mich zu verstecken. Ja, doch. Ich bin zum Beispiel nur noch mit meinem Rollstuhl nach draußen gegangen. Mhm. Also, dass ich mich da in Sandkasten irgendwo setze, ne? Oder irgendwo in der Öffentlichkeit dann selber die Treppe hoch und runter steige, ne? Oder mich selber auf den Stuhl schwinge.
Ja.
Ne? An sich kann ich mich auch selber auf so einen Esszimmerstuhl setzen.
Genau.
Und so, ne? Das habe ich alles nicht mehr gemacht. Und da habe ich dann echt angefangen, ich sag mal, sehr penibel darauf zu achten, welche Bewegungen von mir zeige ich in der Öffentlichkeit
oder
nicht. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, unsere Schulkantine war in einer alten Villa.
Mhm.
Das war ein schönes, altes Gebäude. Ne? Und da führte so eine steinerne Treppe, so eine Außentreppe führte nach oben. Das heißt, wenn ich was essen wollte in der Schulkantine, musste ich diese Treppe hochsteigen. Und zwar selber. Außen, 5 Stufen irgendwie.
Ja.
Ne? Was an sich körperlich und so weiter für mich kein Problem
ist. Genau.
Aber es war für mich ein Riesenproblem. Ich kann mich oft daran erinnern, dass ich an dieser Treppe gestanden habe und gewartet habe, bis eigentlich die Pause vorbei war, bis alle Leute also drin waren, weg waren, ja, wieder im Unterricht waren oder keine Ahnung wo. Und erst dann bin ich sozusagen kurz vor dem Hungertod dann selber die Treppe hochgestiegen. Ja, weil ich nicht wollte, dass man mich dabei sieht.
Ja, das ist Scham,
Und auch bei Kindergeburtstagen habe ich sehr genau ausgewählt. Also ich habe sehr genau geguckt, wie viele fremde Kinder sind da, ne? Wie ist das Verhältnis so, ja? Ja. Und wenn ich bemerkt habe, sind viele Kinder irgendwie, die mir fremd sind oder ja, viele Erwachsene oder so, habe ich auch Geburtstagseinladungen abgelehnt, ne? Oder bin nicht mehr auf Schulfeste gegangen, so gerne von anderen Schulen und also all diese Geschichten. Ja.
Aber solange du im Rolli warst, hast du dich noch relativ sicher
gefühlt? Solange ich im Rolli war, habe ich mich noch relativ sicher gefühlt, genau. Weil, das muss man dazu wissen, ich mich im Rollstuhl nicht selbst viel bewegen muss.
Nee, ja, nee, genau.
Ich kann den Rollstuhl mit meinem Joystick lenken, ja, genau. Der ist unter meiner Schulter geklemmt, da sitze ich einfach nur. Ja. Ne? Da bewege ich mich nicht groß. Nee. So. Da habe ich mich sicher gefühlt.
Ja. Okay. Und wie bist du nach 9 Jahren da rausgekommen?
Also im Grunde genommen hat sich das immer weiter zugespitzt erstmal. Oh ja, ne? Es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und das immer weiter in mich reingefressen. Und bis es in zwei Spitzen, möchte ich mal sagen, gemündet ist.
Ja.
Das eine war, hatte viel mit der Pubertät dann auch zu tun, ja.
Natürlich.
Dass irgendwie meine Eltern dann anstrengend wurden, ja. Die Pubertät ist ja, wenn die Eltern anstrengend werden, sagt man immer.
Natürlich, die
Eltern
sind schlimm, ja, genau.
Und das bemerkte ich natürlich auch, dass meine Eltern da auch anstrengend wurden. Und ich bemerkte zeitgleich aber auch, Mensch, verdammt, du kannst nicht mal abhauen, ne?
Ja.
Also ich war in diesem Gefühl drin, ich hätte am liebsten, wäre ich mal irgendwie für einen halben Tag oder mal für einen Tag irgendwie, ja, irgendwo mal abgehauen, ne, so. Ja, aber dann wäre die Batterie von meinem Rollstuhl leer und dann stand ich da, musste meine Eltern doch wieder anrufen, damit die mich da abholen, ne. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ich muss mal Prothesen ausprobieren.
Okay, ach so, ja.
Ja, das war so die eine Richtung, in der das sozusagen gemündet ist, dann mein Kampf gegen mich selbst. Im Grunde genommen aber auch nur aus einer einfachen Überlegung heraus. Die Überlegung war nur, dass wenn ich einmal diese Prothesen habe, dann brauche ich mir ja nur noch eine lange Hose und einen langärmeligen Pullover oder sowas anzuziehen. Ne?
Und dann sieht das keiner.
Und dann sieht es keiner mehr. Weil die Technik der Prothesen ist so gut, dass du es nicht mehr siehst.
Ist das wahr?
Die Technik ist so gut, dass du nicht mehr sehen kannst, ob jemand zum Beispiel ob jemand eine Beinprothese hat oder nicht. Ein sehr geschultes Auge kann das noch sehen.
Ja.
Aber da muss man ein sehr geschultes Auge dafür haben.
Alle Achtung.
Und das dachte ich mir, das würde mir helfen.
Ja.
Ne? Dann könnte ich endlich irgendwo normal sein. Im Grunde genommen hat sich da natürlich sehr schnell herausgestellt, das war ja ein vorgeschobener Grund. Ne? Ich wollte ja nicht die Prothesen haben, um irgendwie meine Unabhängigkeit oder frei zu sein oder sowas, sondern ich wollte eigentlich ja nur die Prothesen haben, um mich selbst zu verstecken. Ja.
Das war im Grunde genommen eigentlich nur. Bist du dir selber auf die Schliche gekommen?
Ich bin mir dann zum Glück, muss man sagen, selber auf die Schliche gekommen, dass das nur, dass ich mir da was vorgemacht habe.
Dass es nur Eitelkeit war.
Dass es reine Eitelkeit war.
Zu dem Zeitpunkt wusstest du schon, ich brauche die Prothese nicht, ich kann alles genauso wie jeder andere Mensch.
Genau, das war eben, also es gibt so zwei, das mit den Prothesen war die eine Sache, dass ich dann eben auch schnell festgestellt habe, hey, ne, auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten und all diese Dinge, ja, die hätte ich ja alle neu lernen müssen.
Ja.
Ja, und auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten, ist mir bis heute nicht klar, wie andere Menschen das machen. Ja, also meiner Meinung nach kann das gar nicht funktionieren.
Okay.
Ne? Es ist also reine Zauberei wahrscheinlich.
Ja, es ist natürlich Zauberei.
Und ich habe den Zauberspruch irgendwie noch nicht.
Ja.
Und das wurde mir klar, dass ich eigentlich alles kann. Ne? Also ich konnte ja Treppen steigen, ich konnte auch ein Glas Wasser trinken und ich konnte irgendwie das Gleichgewicht halten und alles. Das hätte ich mit den Prothesen alles neu lernen müssen.
Ja.
Ne? Ist das bekloppt? Und da wurde mir zum ersten Mal dann so klar, hey, dein Körper ist gar nicht so schlecht.
Nee.
Ja? Hey, der ist voll gut, um genau zu sein. Ja. Ne? So, das war die eine Schiene, die mich dann drauf gestoßen hat. Und die zweite Schiene war, dass auch ich irgendwann zu der Frage gekommen bin, die ich seitdem so gewissermaßen als die zerstörerischste Frage deklariert habe, die wir uns eigentlich stellen können. Ne? Auch ich war davor nicht geschützt, mir diese Frage zu stellen. Und warum halte ich dich für die zerstörerischste
Frage?
Ja,
warte,
ich löse es gleich auf. Spannungsbogen. Ich halte sie für die zerstörerischste Frage, weil es darauf eigentlich keine Antwort gibt. Und die Frage lautet nämlich, warum ausgerechnet ich?
Oh ja.
Ja?
Oh ja.
Mhm. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen mit schweren Schicksalsschlägen oder auch mit weniger schweren Schicksalsschlägen, jedenfalls viele Menschen, glaube ich, stellen.
Ja, ja.
Und auch ich war davor nicht geschützt. Also auch ich habe mir diese Frage gestellt.
Ne?
Manchmal denken die Leute, naja, du hast da irgendwie da alles so gut gehabt und so. Nee, nee. Ich bin auch zu dieser Frage gekommen. Und das ist eine verdammt zerstörerische Frage.
Das glaube ich gerne.
Weil die kannst du so in dich hineinfressen, wie du irgendwas in dich hineinfressen
kannst. Ja, aber das kannst du ja mit jedem Problem letztendlich machen. Wieso finde ich keinen neuen Partner? Wieso ist dieses,
genau, wieso
jenes,
bin ich wieso so ist mein irgendwie Chef, unglücklich?
Genau, und, das ist schon der dritte Chef und trotzdem alle hacken nur auf mir rum. Oder ich weiß nicht was, ne, wieso ich. Mhm. Das, glaube ich, ist wirklich eine verbreitete Frage.
Ja, und anders als bei meinem Schamgefühl habe ich hier zum Glück, und das, da bin ich echt, also ich weiß nicht, ob es eine Eingebung war oder keine Ahnung, zum Glück habe ich die Frage nicht nur mir selbst gestellt, sondern zum Glück muss man tatsächlich sagen, habe ich die Frage meiner Mutter gestellt.
Oh ja.
Ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht. Ne?
Ja.
Und ich habe meiner Mutter diese Frage gestellt, warum ausgerechnet ich, warum muss mir das passieren, dass ich keine Arme und Beine habe. Und die Antwort meiner Mutter war so genial, dass ich auch wieder bis heute Gänsehaut kriege, wenn ich darüber nachdenke. Die Antwort war nämlich, Janis, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit was für einer Lebensaufgabe, wenn man so möchte, es auf diese Welt kommt.
Ja.
Und gleichzeitig sich überlegt, welche Voraussetzungen, welche Herausforderungen, welche Gaben, welche Talente und so weiter zum Erreichen dieser Lebensaufgabe am besten sind.
Ja.
Und offenbar hast du dir, und das war so ihre Antwort noch weiterhin, offenbar, Janis, hast du dir damals eine Lebensaufgabe oder eine Aufgabe gegeben, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und jetzt liegt es an dir, herauszufinden, was diese Aufgabe sein könnte.
Warst du da wie erlöst oder wie war dieser Moment als deinem...
Ja.
Wie erlöst?
Ich war wie erlöst. Also wirklich, das war, als würde ein so großer Stein von meinem Herzen rollen, wie man nur große Steine vom Herzen rollen lassen kann. Weil mich das davor, und das war mir in der Situation schon dann auch klar, weil mich das davor bewahrt hat, diese Frage, warum ausgerechnet ich, weiter in mich hineinzufressen.
Ja.
Sie hat es auf eine Art und Weise geschafft, mit dieser Antwort, vom einen Augenblick, also es war wie so ein Donnerschlag eigentlich im Grunde genommen, vom einen Augenblick in den nächsten, mich aus dieser Opferrolle hinauszuzerren, in die Selbstverantwortung.
Ja. Ja.
Sie hat mir im Prinzip eigentlich damit gesagt, hey, du bist selbstverantwortlich. Natürlich auf der einen Seite ein Stück weit für dein Schicksal, aber vor allem, und das ist das, worum es eigentlich geht, ne? Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich verantwortlich dafür bin, was mir passiert ist. Nein, sondern das Spannende war ja der zweite Teil ihrer Antwort, nämlich, dass sie gesagt hat, es liegt jetzt an dir, herauszufinden, was das Geheimnis sein könnte.
In gewisser Weise. Was ist deine Aufgabe? Ja.
Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, diese Aufgabe zu finden, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Lebensaufgabe im Laufe meines Lebens vielleicht finde. Vielleicht finde ich sie, vielleicht finde ich sie auch nicht.
Ja.
Ich glaube, auch darum geht es nicht unbedingt. Es geht nur darum, in die Selbstverantwortung sozusagen zu kommen. Das hat sie damit geschafft. Ich habe mir die Frage, warum ich, nie wieder gestellt.
Halleluja.
Nie
also
wieder.
Unglaublich beeindruckend. Ich sitze hier auch völlig beeindruckt, ob dieser Wandlung, die möglich ist.
Ja.
Dieser Wandlung, die möglich ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist eigentlich das ärmste Kaninchen vom Feld. Es gibt keinen, der so schlimm dran ist wie man selber. Und das ist ja, das hat ja so eine Sogkraft ins immer weiter runterziehen und so etwas. Und dann kann so ein Satz die Wendung sein. Das ist ja so beeindruckend. Ja. So beeindruckend.
Und der war so radikal, dass er diesen Sog nach unten, der
gestoppt
oft sehr, sehr stark ist.
Ja,
das ist ein starker Sog, den man hat.
Ne?
Dass der den sofort dann gestoppt hat.
Ja, ja, also das, denke ich, ist also schon mal ein unglaublicher Schlüsselsatz in deinem Leben, der mich auch so sehr beeindruckt. Und du hattest mal gesagt, und danach war eigentlich alles ganz leicht.
Genau, also ich habe dann, das ging noch ein Stück weiter, ich habe diese Antwort von meiner Mutter gehört und für mich aufgenommen. Und ich habe dann für mich eine Entscheidung getroffen.
Ja.
Und ich bin überzeugt davon, dass das die wichtigste Entscheidung war, die ich in meinem Leben getroffen habe. Egal, alle anderen Entscheidungen, völliger Blödsinn, völlig wurscht, was man da entscheidet, kann man. Die wichtigste Entscheidung, die ich dann eben getroffen habe, war die Entscheidung, mich so anzunehmen, wie ich bin.
Halleluja.
Weil im Grunde genommen sagte meine Mutter ja, wenn ich mich nicht so annehme, wie ich bin, dann nehme ich mein eigenes Werk ja im Prinzip irgendwo nicht an.
Nein.
Ja? Und das wollte ich natürlich auch nicht auf mir sitzen lassen.
Nee.
Ne? Und mir wurde sehr schnell klar, du kannst jetzt entweder diesen Kampf gegen dich selbst, dieses Negative, kannst du entweder jetzt so weiterführen, bis du irgendwann tot umfällst.
Ja.
Aber was hast du dann aus dem Leben geschafft? Nichts. Dann hast du dich dein Leben lang irgendwie da in dieser Negativspirale aufgehalten. So. Und, oder du kannst das Gegenteil machen. Und dafür war für mich völlig klar, dass es an der Stelle eine Entscheidung braucht. Ja, nur eine Entscheidung.
Ja.
Da war nichts, ich habe keine Methodiken gehabt, ich habe auch kein Coaching oder kein Psychologen oder irgendwas gehabt. Ich habe nur mich selbst gehabt, meine eigene Ehrlichkeit zu mir selbst, ganz wichtig, und mir ganz ehrlich selber die Frage gestellt, willst du diese Entscheidung treffen oder nicht? Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung dann für mich getroffen habe, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, da war dann plötzlich, ja, wie ich damals schon mal formuliert habe, dann war plötzlich alles ganz leicht.
Und da ist dann die Freiheit. Ne? Ja. Kommunizierst du das heute, dieses neugierig machen auf, dass dahinter die Freiheit liegt, dass dahinter dieses alles ist möglich liegt, indem wir die Verantwortung für unser Leben selber übernehmen. Eigentlich denke ich, müsste es ja leicht sein für jedermann, ist es aber, glaube ich, nicht. Wenn man begreift, was dahinter möglich ist. Es scheint mir, weiß ich nicht, wie deine Erfahrung ist, eine große Versuchung zu sein, jemandem anders die Schuld geben zu können am eigenen Leid. Der fällt ja weg. Der fällt ja mit deiner Entscheidung weg. Kann ich ja nicht
mehr sagen. Mit dieser Entscheidung fällt es weg. Und das ist ein Risiko für viele Leute, ne?
Ja, das empfinde ich auch so. Mhm. Aber vielleicht gelingt es uns hier in diesem Podcast da noch mehr, diese Schönheit dahinter klar zu machen. Und dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob wir einen schuldig machen können oder wie oder was, sondern damit beginnt die Freiheit des Lebens, damit beginnt die Leichtigkeit, wie du sagst. Oder kannst du noch irgendein Argument finden, wieso bleiben manche daran haften, dass sie sagen, nee, also ich bin dafür nicht verantwortlich, wenn das so und so läuft und so, ne?
Im Grunde genommen hat es natürlich auch viel mit unserer Sozialisierung zu tun und mit der Frage, auf was sind wir sozusagen gepolt, auf was sind wir trainiert.
Ne? Richtig, genau.
Weil dahin, wo wir trainiert sind, geht unser Gehirn automatisch immer. Ja? Das heißt, wenn wir... Ich bin kein Neurobiologe klassischen Sinne, aber so wie ich es verstanden habe sozusagen, ist es so, dass wenn wir immer uns mit negativen Gedanken beschäftigen, dann baut das Gehirn gewissermaßen eine Datenautobahn und ich stelle mir das wirklich immer wie so eine Autobahn vor, sechsspurig ausgebaut, ne, mit Leitplanken und ich weiß nicht was alles, schön asphaltiert, kann man irgendwie 160 drauf fahren, in Richtung Negativität.
Ja, ist richtig.
Weil wir haben das trainiert, über Jahre hinweg, vielleicht, oder über Monate hinweg, egal, Und die andere Richtung, das ist so ein verkrüppelter Feldweg.
Ist richtig,
da ragen so ein paar Äste noch irgendwie drüber, da müssen wir vielleicht noch mit einer Machete irgendwie da uns erstmal durch den Urwald kämpfen.
Aber du hast es gemacht.
Und das ist natürlich der schwierigere Weg und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mir irgendwann, oder vielleicht mal als eine Idee, was ich auch gemacht habe, ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, also angenommen, es würde eine gute Fee in dein Leben
kommen. Ja, genau.
Und angenommen, diese Fee würde wie durch Zauberhand alles Negative aus deinem Leben herausnehmen.
Ja.
Die wird es einfach wegnehmen.
Ja.
Wie würde dein Leben dann aussehen?
Ja.
Ja? Und da mal so ein bisschen in diese Freiheit hineinzuspüren, in diese Leichtigkeit hineinzuspüren, wie leicht und wie genial und wie geil, um das mal irgendwie so zu formulieren, das Leben eigentlich ist, wenn diese Fee alles Negative sozusagen mal beiseite schiebt und wegnimmt. Und sich dann aber zu sagen, hey, warum bin ich nicht selber diese Fee?
Ja.
Warum bin ich nicht selber diese Fee?
Wunderschöne
und
Frage.
Mach das.
Ja.
Ja. Und das geht für mich dann auch nochmal einen Schritt weiter, dass nachdem ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, habe ich ein radikales Gehirnprogramm gewissermaßen sozusagen gestartet, in dem ich alles, was negativ war und überall, wo ich irgendwie vielleicht einen Nachteil hatte und so weiter und so fort, tatsächlich versucht habe auszublenden. Ich habe das sehr bewusst ausgeblendet. Mhm. Ich habe sehr bewusst auch meine Schwächen ausgeblendet, ne? Was ich irgendwie alles nicht kann und was alles schwer ist und so weiter und so fort. Weil ich mich dann nur darauf konzentriert habe, okay, was mag ich an mir?
Ja.
Wenn ich in den Spiegel gucke.
Ja.
Was mag ich an mir? Was finde ich toll? Ja. Das sagen dann manche Leute, das ist ja Eigenlob. Ja, gut. Aber Ich meine,
das hat ja, ne, auch bei das uns ist so einen dann, schrecklichen Ruf.
Das hat so einen schrecklichen Ruf und das ist so ein Totschlagargument, ne?
Ja,
weil damit macht man so viel Gutes kaputt.
Ist richtig.
Das und hat mit Eigenlob nichts zu tun.
Liebe deinen
das
Nächsten wie dich selbst ist letztendlich schon
Selbstliebe zu tun. Ja. Ja, du musst dich selbst überhaupt erstmal lieben, ja?
Das ist ja bei uns auch schon ein Satz, den man nicht über die Lippen kriegt,
ja.
Dich selbst zu lieben.
Ja.
Da so sind wir auch nicht groß geworden. Ja, stell dich nicht in den Mittelpunkt der Welt oder wie heißt das, hieß das
ja,
früher
genau.
Alles. Das
doch.
Geht so
doch, und ich habe genau all das gemacht, was man vermeintlich nicht machen darf.
Ja.
Ich habe mich in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe angefangen, mich zu lieben. Ich habe angefangen, mir schöne Dinge zu sagen, mich selbst zu loben.
Ja, vorher hatte ich auch noch negativ.
Ich habe angefangen, mich selbst zu loben. Ja.
Ich hatte solche Sätze auch vorher nicht.
Und ich habe hab mich ausschließlich darauf fokussiert. Warum habe ich das gemacht? Weil wenn man sich eine Waage vorstellt,
ja.
Dann hat eine Waage ja zwei Schalen, Seiten, zwei
genau,
Schalen.
Richtig.
Ne? Jetzt habe ich 8 Jahre meines Lebens die Negativseite befüllt.
Oh ja.
Jetzt überleg mal, in was für ein Ungleichgewicht
natürlich.
Diese Waage gekommen
oh,
ist.
So, unbedingt.
Was muss man tun, damit die Waage wieder ins Gleichgewicht kommt? Man muss ganz radikal gar nichts mehr in die Negativseite legen
ja.
Und nur noch Sachen auf die Positivseite.
Wundervoll.
Und das habe ich gemacht. Ich habe wirklich Dinge ausgeblendet. Also in der Schulzeit geht es natürlich schon auch darum, mal Dinge auszuprobieren, die man nicht so gerne mag. Ne? Also Französischunterricht.
Natürlich, ja klar.
Sich dann mal durchzubeißen
ja,
und so. Ne?
Genau.
Natürlich. Aber in dem Moment, wenn es darum geht, sozusagen mich selbst zu lieben, da war für mich eben auch ein ganz klarer Faktor, zu sagen, naja, ich, jetzt um bei dem Beispiel Französisch zu bleiben, ich kann eben kein Französisch. Aber es ist auch nicht schlimm. Dafür kann ich andere Dinge.
Ja.
Und jetzt, für eine gewisse Zeit, blende ich dieses blöde Französisch, sage ich blende ich einfach mal aus. Ja, blende ich einfach mal aus. Mhm. Ich blende auch den Kunstunterricht aus, weil ich war auch nie gut in Kunst. Ne? Und ich konzentriere mich nur darauf, was ich kann. Ich konzentriere mich nur auf meine Stärken.
Finde ich.
Ja, und wie gesagt, nur auf das Positive. Und das hat mir dann im weiteren Verlauf enorm
geholfen. Denn du, wenn wir da mit deiner Hilfe mal eben nochmal so ein bisschen eine Vita zusammen, du hast in Wittenherdecke studiert. Was war das? Wirtschaftswissenschaft.
Ja, ne? Genau.
Und dann bist du ja unglaublich reiseintensiv. Zu welcher Zeit hast du dein Buch geschrieben? Weiß ich jetzt nicht.
Da war ich noch im Studium.
Da warst du noch im Studium?
Das war mitten im Studium, da kam der Verlag irgendwann auf mich zu.
Ja.
Ich war schon so ein bisschen als Redner unterwegs. Ne? Ich habe schon so den einen oder anderen Vortrag irgendwie gehalten.
Ja.
Und das hatte der Verlag eben mitbekommen.
Ja.
Und dann kamen die auf mich zu.
Wie heißt
zu
dein Buch?
Dein bestes Leben.
Dein bestes Leben,
dein
ja.
Dein bestes Leben.
Also da hast du diese Sachen schon mal zusammengefasst, die dich zu dem gemacht haben, so der du zu dem Zeitpunkt warst. Es
genau.
Ist ja schon ein paar Jahre her. Ich bin der Meinung, das nächste Buch muss folgen.
Also, wir arbeiten dran.
Ja, genau. Richtig, richtig.
Ja,
aber
genau.
Du bist im Internet unglaublich aktiv und bist UNICEF-Botschafter und kannst da ja unglaublich was bewegen bei diesen Kindern.
Ja.
Magst du davon nochmal erzählen, was das mit dir macht, wenn du erlebst, wie du Leben verändern kannst, wie du, ja, Mutmacher ist mir ein viel zu flaches Wort dafür, was du machst. Du bist ja der Schalter im Leben von so vielen Menschen und die sind ja zum Teil wirklich unter sehr widrigen Umständen dort.
Ja, tatsächlich musste mich der Zufall ja erstmal richtig dahin schubsen, überhaupt in die Richtung zu gehen. Ne?
Ja.
Ich wollte ja nie Redner werden. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so eine Öffentlichkeitskarriere und dann irgendwie so mich in den Mittelpunkt stellen und so weiter. Wollte ich eigentlich alles gar nicht. Ich wollte eigentlich ganz normal Wirtschaftswissenschaften studieren, irgendwie so eine Karriere
ja.
in einem Unternehmen, ne, mit meinem Büro und so weiter. So hatte ich mir das irgendwie vorgestellt. Ich bin heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja, ich kann
jetzt,
nur
ja.
unglaublich dankbar sein.
Aber man musste mich da ja richtig drauf schubsen. Ne? Also da gab es also wirklich einige Leute, die mich da erst richtig in diese Richtung schubsen mussten, inklusive dem Verlag, bis ich es dann irgendwann selber auch mal gerafft habe, muss man ja sagen.
Ja.
Ne? Gerafft habe, Mensch, ja klar, das musst du irgendwie, du musst das machen, das geht gar nicht anders.
Nein.
Und irgendwann war mir das dann auch klar, das ist noch gar nicht so lange her, also so 3 Jahre, 2, 3 Jahre vielleicht her, ne? Dass mir das dann auch klar war. Und da war mir sehr schnell klar, hey, du hast da eben diese Botschaft und du bist deinen Weg gegangen und hast da viele, viele Hürden gehabt, aber auch viele Hürden aus dem Weg geräumt. Und ganz ehrlich, wenn ich es schaffe durch mein Wirken, durch mein Tun, ja, nur einem einzigen Kind irgendwo auf der Welt, ja, insofern zu helfen, als dass es diesen Weg vielleicht einfacher beschreiten kann, ja, dann habe ich meine Lebensaufgabe, um da mal wieder drauf zurückzukommen, schon mehr als erfüllt.
Halleluja. Ja,
ich glaube gar nicht, dass wir immer so in Riesengeschichten wie Mutter Teresa und Nelson Mandela und so weiter denken müssen. Ne? Ich meine, das sind großartige Leute, die haben Wunderbares gemacht. Ja. Aber ich bin schon so dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, vielleicht einem Kind oder so pro irgendwie dann Auftritt oder sowas, da irgendwie dann zu helfen. Und dann habe ich eben mit UNICEF angefangen zu arbeiten. Auch durch einen Zufall, ne? Das waren alles Zufälle, ne?
Ich liebe diese sogenannten Zufälle.
Du, das stand auf keinem Vision Board von mir und auf keiner Zielgeschichte und auf meinen 10-Jahres-Zielen schon mal überhaupt nicht. Die tollsten Dinge stehen da nicht drauf, ne? Die tollsten Dinge kann man auch nicht planen. Die kommen einfach durchs Leben. Aber die kommen auch nur dann, wenn man neugierig ist, ne? Und ich habe mir diese Neugierde ein Stück weit diese kindliche Neugierde, so dieses, warum ist das jetzt genau so? Ja, genau. Ich stelle bis heute, frage ich da manchmal so, warum ist das so? Und dann erinnere ich mich so an diesen kleinen Janis, der so als 8-Jähriger diese Frage stellte. Ne?
Wusstest du, dass in Deutschland das Wort Neugier negativ belegt ist?
Ja, wusste ich. Und ich versuche, dass es positiv belegt wird.
Ich wusste das nie für möglich gehalten. Ich habe das erst vor ein paar Jahren gelernt.
Ja, doch, sei nicht so neugierig. Steck nicht deine Nase überall rein.
Ja, genau, dieses, als würde man hinter den Vorhang von Nachbarn gucken wollen. Aber das ist diese Neugier meinen wir ja gar nicht. Wir meinen diese Neugier auf das Leben an sich und da, was ich da alles ergeben will oder so.
Ja, aber gut, wir schweifen es ab. Wir waren bei UNICEF und dank meiner Neugierde konnte dieser Zufall dann auch tatsächlich passieren. Und für mich ist das eine wahnsinnige Ehre, dass ich mit UNICEF da zusammenarbeiten kann. Das ist so ein bisschen auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite mache ich ganz klassisch mit den Führungskräften von UNICEF.
Oh,
das ist ja auch ein Unternehmen, ne? Das ist eine Organisation. Mache ich Führungskräfteveranstaltungen.
Ja.
Schule da die Führungskräfte von UNICEF. Bin dann da. Und ich habe aber UNICEF irgendwann gesagt, Leute, irgendwie das reicht mir nicht. Ne? Ihr fliegt mich da ein irgendwo nach Asien und nach Afrika und irgendwie mit einem tollen Flieger und so weiter. Und ich mache dann nur in Anführungsstrichen für eure. Ja. Wollen wir nicht was wirklich bewegen? Ne? Wollen wir nicht einfach mal was machen? Ne?
Oh,
ich meine, wir sitzen hier in unserem Raum und machen ein Führungskräftetraining, aber können wir nicht mit Jugendlichen, mit Kindern irgendwie was und so weiter? Und das hatte ich denen dann irgendwie gesagt, habe gesagt, Mensch, wir können doch viel mehr bewirken. Ich bin jetzt da. Ja?
Ja, ja.
Ich meine, ihr habt das alles organisiert und mich hier eingeflogen und so. Ich bin doch jetzt da, dann lasst uns das doch nutzen. Ne? Und da sind wir dann eben hingegangen und da bin ich dann auch in Kindergärten gewesen, in Schulen, in irgendwelchen Jugendclubs, in Kinderhorten und so weiter. Ne?
Ja.
Hab dann da meine Botschaften auch entsprechend platziert. Ehrlich gesagt, ich bin mir manchmal nicht sicher, wer da eigentlich von wem lernt. Ja? Ob nicht am Ende des Tages eigentlich ich derjenige bin, der viel mehr davon lernt.
Ist das nicht wunderbar,
als ich überhaupt Kindern da irgendwie geben kann. Ne?
Ja, von den Kindern so viel lernen können und wie die mit Umständen umgehen, wo wir denken, oh wei, und so. Ne?
Also, und was die für Fragen stellen. Ne?
Ja, und was die auch für leuchtende Augen haben. Die wollen ihre Freude am Leben haben. Und, und die lassen sich dadurch auch nicht so einschüchtern. Und man sieht die Würde im Menschen.
Ja.
Trotz allem, trotz dieser, was weiß ich, sag mal, zerbombten Städte manchmal da ist oder so etwas. Ne? Mhm. Zerstörten Städte.
Also das, manchmal habe ich ja das Gefühl, dass die Kinder wesentlich glücklicher sind, als wenn man durch eine deutsche Fußgängerzone läuft. Ne?
Das ist gerade ein unglaublich harter Satz gewesen. Aber
ja, so habe ich es auch gelernt. Das muss man leider manchmal so formulieren. Ja. Ne?
Was brauche ich zu meinem Glück, wenn man da wiederkommt oder in andere Länder reist oder so? Das kenne ich aber auch, aber da sind wir schon gleich.
Und wirklich spannende Fragen. Und das ist, warum ich sage, ich habe von den Kindern viel mehr gelernt, glaube ich, als die von mir, weil eben diese Neugierde noch da war. Ne?
Ja.
Da kannst du unheimlich viel lernen, was das Thema Neugierde angeht.
Ja.
Ich habe die tollsten und die tiefsinnigsten Fragen
von den Kindern
gekriegt. Ne?
Hast du gerade eine, die dir da einfällt in dem Zusammenhang? Oder?
Ja, zum Beispiel so eine Frage, nach welchen Werten lebst du eigentlich? So eine Frage von irgendwie einem Achtklässler, ne? Wo ich so denke, ich stand da auf der Bühne, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ne?
Trauma.
Also wo ich so denke,
nach welchen Werten lebst du?
Was dieses Kind, was dieser Schüler sich das für Gedanken schon gemacht hat über das Leben. Ja?
Ja.
Das ist doch der Hammer.
Das ist der Hammer. Und
wo wir als Erwachsene manchmal hier sitzen, ne, und irgendwie Probleme haben, ne, das ist also der Wahnsinn.
Ja, aber das ist sicherlich auch ein Stück weit dadurch gekommen, weil so andere Lebensumstände, so schwere Lebensumstände da waren, dass man sich nicht jetzt mehr aufgehalten hat bei diesen Sachen, über die wir uns aufregen können, sondern es blieb nur das Elementare über. Ja. Das andere war weggebrannt sozusagen. Mhm. Und nach welchen Werten lebst du?
Nach welchen Werten?
Toll. Toll,
oder ja. Eine andere Frage, wie schaffst du es jeden Tag aufs Neue dran zu bleiben?
Ja.
Dich zu motivieren?
Ja. Ja. Wie machst Was hast du da geantwortet?
Was habe ich da geantwortet? Ja, gute Frage. In der Schulzeit fiel es mir auch sehr schwer, muss ich tatsächlich leider dazu gestehen.
Ja.
Ich fand die Schulzeit eine, also ich war nie ein schlechter Schüler, aber ich fand die Schulzeit eine schwere Zeit. Ja,
ja, aber das kam ja dann, das war ja auch parallel mit der Zeit, wo du generell mit deinem Schicksal.
Da war eh alles so ein bisschen schwierig dann. Genau. Das wurde ja dann zum Glück auch viel besser. Und trotzdem ist das ja auch heutzutage immer noch eine Frage, ne? Wie bleibe ich eigentlich dran? Ne? Und für mich ist einer der elementarsten Punkte, wie wache ich morgens auf? Wie wache ich morgens auf? Weil das beeinflusst meinen ganzen Tag. Wenn ich morgens schon aufwache und so aus dem Fenster gucke und mich anfange aufzuregen über das Leben und das Wetter und meine Situation und das alles so schwer ist und dann bin ich vielleicht noch müde und der Kaffee war noch nicht da und ich weiß nicht alles, dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Wenn ich aber mit einem Lächeln morgens aufstehe, ja, und vielleicht mir den Gedanken stelle, hey, was bietet mir der Tag heute?
Ja.
Ich habe alle Möglichkeiten. Was bietet mir der Tag Cooles? Was kann ich Tolles machen? Was darf ich lernen? Wen darf ich treffen? Ja, heute Morgen bin ich aufgestanden mit einem Riesenlächeln. Ich durfte Greta treffen. Ja? Ja, so, ne? Und natürlich hat es draußen geregnet und es war grau und es war irgendwie alles irgendwie so. Und außerdem war die Nacht kalt, ja, und so. Und, wie ich in den Tag starte, das beeinflusst den ganzen Tag. Und das ist für mich, vielleicht möchte ich sagen, fast der wichtigste Punkt, um dran zu bleiben.
Bei deinem ersten Satz könnte man jetzt den Eindruck haben, man wacht nun zufällig mit schlechter Laune auf und man wacht zufällig mit guter Laune auf. Aber ich glaube, das meinst du nicht. Sondern
wir können das ja steuern.
Du steuerst das.
Ich steuere das.
Und du stellst dir die richtige Frage, was kann ich aus diesem Tag machen? Ne?
Ja. Also das finde ich auch. Ich wache nie zufällig auf. Also oder jedenfalls sind die Gedanken, die ich dann habe, nicht zufällig.
Nee,
ich versuche das von Anfang an zu steuern. Ne?
Ja.
Weil das ist ja das Schöne, das habe ich von dir gelernt. Ne? Wir können unsere Gedanken ja steuern.
Ja, das ist unglaublich. Das
insofern.
Hilfsmittel. Aber du hast ja, wenn ich das jetzt noch mit ergänzen darf, noch so wunderbare Reiseprojekte, die du machst, kannst du uns da auch nochmal mit reinführen? Also ich weiß jetzt nochmal so, Peru ist für mich so ein bisschen der Anfang von Extremreisen.
Der Anfang von Extremreisen.
Ja, genau. Und ich weiß, der Kilimandscharo wartet auch auf dich. Aber was ist dazwischen alles passiert?
Ich bin tatsächlich sehr reiselustig.
Ja.
Aber ich bin nicht einfach reiselustig, weil ich irgendwie auf eine Art und Weise vergnügungssüchtig bin, sondern weil ich festgestellt habe, ich habe durch meine Reisen bin ich so dermaßen geprägt worden.
Ja.
Dadurch, dass ich eben die Möglichkeit habe, so viele unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und mich einfach mal zurück auf den Boden der Tatsachen zu heben und zu wissen, hey, die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland leben, ja, das ist ein so kleiner Ausschnitt dieser Welt.
Ja,
ja, und wir tun immer so, als wäre das irgendwie
der Nabel
das große
der Welt,
ne? Ding. Ne? Als wären wir hier, wüssten wir irgendwie alles und hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist ja Blödsinn. Ne?
Ja.
Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt der Welt. Und meine großen Reisen sind immer die Dinge gewesen, die mich am meisten geprägt haben.
Mhm.
Das fing damals bei meiner ersten großen Reise an, da war ich in der 8. Klasse. Da hatte ich das große Glück, ich durfte für 3 Monate nach Namibia.
Okay.
Quasi so eine Art Schüleraustausch.
Ach was.
Ich habe dann die Schule dort in Namibia auch besucht, habe richtig am Unterricht teilgenommen und so weiter und so fort. Und ich würde diesen Satz sofort unterschreiben, man kommt von einer Reise als jemand anderes zurück.
Ja.
Ne? Gibt es irgendwie so ein Zitat?
Ich glaube, ein
bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau
ist. Also man lernt gar nicht so sehr, dass nur Land und Leute kennen, sondern man lernt sich selber kennen.
Man lernt sich selber kennen. Ne?
Ja.
Und diese Reisen haben mich geprägt. Und dann habe ich mein Auslandssemester in London zum Beispiel gemacht. Das war jetzt dann nicht ganz so exotisch.
Nee.
Ne? Aber auch das hat mich enorm geprägt. Und so diese Abenteuerreisen, die fingen dann mit Peru an.
Ja, ja
genau.
Ja,
vor 2 Jahren. Ich habe so ein bisschen, oder ich fange mal da an, genau. Ich habe so ein bisschen für mich entwickelt den Kopfschüttelindex.
Ja? Herrlich.
Das ist für mich ein wichtiger Kompass, möchte ich mal sagen, der mir den richtigen Weg zeigt.
Ja.
Ja, der mir immer, das ist so mein Kompass, danach richte ich so mein Leben ein bisschen aus. Der Kopfschüttelindex funktioniert so, dass ich anderen Menschen von meinen Projekten erzähle.
Mhm.
Ja? Und je mehr Menschen mit dem Kopf schütteln, desto höher schnellt dieser Index. und desto eher weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg.
Herrlich.
Ja? Das
Herrlich.
Heißt, ich suche gezielt diese Wege oder diese Projekte, diese Herausforderungen, wo alle Leute sagen, der ist doch bekloppt.
Das kann nicht werden.
Das kann nicht werden.
Nein.
Und so war das eben auch. Ich hatte mir das überlegt. Ich hatte gedacht, Mensch, so Wanderurlaub mal irgendwie so in den Bergen, ne? Peru, 4600 Meter, Anden, Machu Picchu und so weiter. Mhm. Das hatte ich mir eben so vorgestellt. Und wir hatten ja keine Ahnung davon, wie das alles so funktioniert.
Ne? Wer ist wir?
Die Freunde von mir, mit denen ich da war, Sven und Thorsten, meine langjährigen Freunde aus Berlin.
Ja.
Die beide sehr, sehr sportlich an sich schon unterwegs waren und in der Regel auch schon immer sehr sportliche Urlaube gemacht haben.
Mhm.
Ja? Und irgendwann haben wir angefangen, gemeinsam Urlaub zu machen, aber der Sportaspekt fiel natürlich erstmal weg, weil wir nicht wussten, wie das mit mir gehen könnte.
Soll. Mhm. Ja?
Und dann hatte ich diese hochtrabende Idee mit Peru
und
Sven hatte irgendwann vorher, und seitdem ist das so ein bisschen so ein geflügeltes Wort bei uns geworden, Sven hatte vorher bei irgendeiner Reise mal so den Satz in die Kamera gesagt, naja, einen Wanderurlaub würden wir gerade nicht planen.
Ja,
ne?
Okay.
Und so. Ein Jahr später kam ich dann mit der Idee, wir könnten doch mal einen Wanderurlaub planen. Ne? So. Dann wussten wir aber erstmal noch nicht genau, wie das eigentlich funktionieren kann. Und das war gut. Ja? Weil, und das ist der nächste Satz, den ich sehr gerne mag, ich bin überzeugt davon, wir sollten nicht zu viel planen, bevor nicht der Flug gebucht ist.
Aha.
Und das auch im übertragenen Sinne natürlich für alle Projekte.
Ja.
Ja. Wir sollten bloß nicht zu viel planen, bevor wir uns nicht einen Ankerpunkt gesetzt haben, der es für uns klar macht, dass wir auf jeden Fall aber losgehen.
Ja. Wunderschön, wunderschön. Ja, also ich kenne mich aus der Vergangenheit, aber auch sonst, glaube ich, viele, Entschuldigung, die sagen, ich muss erst alles perfekt durchdacht haben, bevor ich überhaupt den ersten Schritt mache.
Ja.
Und du sagst, Flug buchen.
Und jetzt muss ich mal was Provokantes sagen,
bitte?
Weil genau diese, weil ich das so häufig erlebe, dass Menschen ihr Leben lang kurz davor sind.
Ja.
Ja?
Und planen.
Menschen, die ihr Leben lang planen und dann fragst du die, dann triffst du die ein paar Jahre später, wo bist du denn jetzt? Ja ich bin noch kürzer davor. Ne? Die sind ihr Leben lang kurz davor. Das ist jetzt sehr provokant von mir formuliert, aber manchmal
so
braucht man das. Ja,
ja, wir brauchen das so. Genauso wollen und wir das hier im Podcast haben.
Ich will das nicht. Ich will nicht mein Leben lang kurz davor sein. Oder mein Leben lang irgendwie
Wonderful.
Das Gefühl haben, ich habe es fast erreicht.
Ja.
Nein, ich will es erreichen oder nicht. Ja. Und insofern, bei mir ist es dann so, ich buche den Flug. Und das ist nicht irgendwie so ein Ticket, was ich dann kostenfrei stornieren kann.
Nein.
Das sind Tickets, die sind nicht zu stornieren.
Ja.
Ja. Das heißt, wenn ich da nicht fliege, dann habe ich eine Menge Geld investiert und das ist dann weg.
Genau.
Insofern, ich muss fliegen.
Das ist
Geht
für dich quasi so ein bisschen so ein Druckmittel für dich selber?
Das ist für mich der Druck, genau. Das ist für mich der Druck, den ich dann aufbaue, möglichst schnell. Ja, natürlich die grundlegenden Dinge sollten geklärt sein.
Ja, klar.
Auch Zeitpunkt und sowas. Die jetzt nicht irgendwie völlig blindlings da irgendwo ins Abend.
Nein.
Das Grundlegende ist geklärt. Die Details sind aber offen, sehr bewusst. Und erst danach haben wir dann so angefangen, okay, so rauszufinden, wie kann es denn mit mir so funktionieren, bis ich dann die Idee hatte, Mensch, eigentlich könnte ich doch Rucksacktourist werden.
Ja.
Ja. Und zwar im Grunde genommen, eigentlich könnte ich doch der erste Mensch auf der Welt werden, der wirklich diesem Wort tatsächlich mal gerecht wird. Ja? Ich meine, alle Leute denken, sie wären Rucksacktouristen, aber dabei tragen die den Rucksack ja nur.
Ist
ne?
richtig, genau.
Es ist ja eigentlich keiner wirklich Rucksacktourist in
ist
dem
richtig.
Sinne. Ja? So, und dann dachte ich mir, ich werde Rucksacktourist, ich setze mich in diesen Rucksack rein.
Ja.
Und mit dieser Idee sind wir dann ins nächste Sportgeschäft gegangen, ne? Haben den Verkäufer da angesprochen, haben gesagt, hey, wir wollen wandern gehen in den Anden in Peru. Dann guckt er mich an, wie du? Ja, sag ich, ja, ich will wandern gehen in den Anden, ich werde Rucksacktourist. Ne?
Ja.
Der hat es überhaupt nicht verstanden. Ne?
Nee, glaube ich.
Der hat
das
überhaupt
ja
nicht verstanden.
Ist ja
auch erstmal sehr außergewöhnlich. Dann hat er angefangen, uns die Rucksäcke da irgendwie anzupreisen, ne, und zu erklären, was an dem Rucksack
ist.
Irgendwann habe ich ihm zu ihm gesagt, so, weißt du, also so richtig interessiert es mich eigentlich nicht, was man da jetzt alles verstellen kann und aus welchem Material und so, weißt du. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ne, du bist doch Verkäufer, ja. Du weißt doch, dass man bei mir sozusagen Kaufsignale züchten muss.
Ja.
So heißt es dann im Vertrieblersprech.
Ja,
ne?
Ja.
Du musst doch hier Kaufsignale bei mir züchten. Ne? Und insofern musst du doch rausfinden, was motiviert mich am Ende zum Kauf. Du musst eigentlich ja über die Argumente sprechen, die mich motivieren. Du hast bisher nicht über dieses Argument gesprochen. Guckt der mich an.
Wie, was?
Ich gesagt, ja, das wichtigste Argument für jeden Rucksacktourist ist doch, ob ich gemütlich in diesem Rucksack drin sitzen kann oder nicht. Ja?
Dann hat er erst verstanden,
was. Und dann hat er erst verstanden, was ich wollte. Und dann habe ich mich da reingesetzt und dann haben wir es ausprobiert und sind dann mit dieser Idee tatsächlich ins Flugzeug eingestiegen, sind losgeflogen und kamen in Peru an. Und dann gibt es ja schon nochmal so Momente und das sind auch Momente, die erlebe ich auch auf meinen Reisen. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Es ist nie alles rosarot.
Nee, ja. Das.
Auch wenn ich versuche, dass es alles rosarot ist und diese diese rosarote Brille nicht absetzen möchte. Mhm. Ja, trotzdem ist es so. Und den Gipfel meiner eigenen Aufregung habe ich erreicht, als wir am Abend vorher die Sicherheitseinweisung gekriegt haben.
Ja? Von wem? Von dem Reiseführer?
Von dem Guide, von dem Reiseführer, der uns da sozusagen. Ja. Wir waren so eine Gruppe von 10 Leuten, ne, und einem Guide und noch ein paar Trägern, die dann das Gepäck entsprechend für einen dann tragen. Und da habe ich den Gipfel meiner Aufregung erreicht, weil das ist der Moment, wo mir zum ersten Mal jemand gesagt hat, was alles schiefgehen kann.
Ach du Schreck, ja.
Ich meine, jetzt ist im Grunde genommen, ich frage mich manchmal, ob so Reiseveranstalter eine sadistische, sadistische Ader haben. Ne? So nach dem Motto, die reiben sich da so die Hände. Ne? Ja, boah, ja, jetzt mache ich den Touristen hier gleich mal so eine Sicherheitseinweisung. Ne? Da werden die schon merken. Und so. Und bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich danach Lebensmittel eingekauft habe. Süßkram und all so ein Zeug, als wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Ja. Ich glaube, wir hätten von diesem Zeug hätten wir 3 Monate überleben können, weil ich das Gefühl hatte, boah, wir sind da in der wilden Natur und wir haben überhaupt keine Chance, irgendwie an Lebensmittel zu kommen. Ja, wir werden mit Sicherheit da im Berg verhungern und so. Das war so mein größter Schock-Moment dann. Und da habe ich dann erstmal Lebensmittel bis zum Geht nicht mehr gekauft. Ne. Die Hälfte haben wir dann doch nicht mitgenommen. Das halte ich für
ja, natürlich, da sind ja auch nochmal Kilos, die dazukommen.
Ne? Sind ja auch nochmal Kilos. Und dann sind wir losgewandert und das war einfach, das war der Hammer. Ja.
Also Was macht das mit dir? Was macht das? Also einmal musst du dich ja völlig, ich sage jetzt mal, ausliefern deinem Freund gegenüber, weil der dich trägt. Mhm. Also das heißt, du gibst Verantwortung ab, du vertraust. Mhm. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Du nimmst die grandiose Natur wahr, also Machu Picchu war ich selber auch schon mal und es haut einen um. Und auch diese anderen Menschen zu erleben, wie die mit einer Fröhlichkeit durch die Welt gehen, wir hatten das vorhin schon kurz angerissen, die du hier in Hamburg auf dem Jungfernstich eben nicht findest. Und ich weiß auch, ich kam zurück und fragte mich, was brauche ich für mein Glück? Also diese ganzen Sachen, das so zu spiegeln, aber dann kommen ja noch die Höhenunterschiede dazu. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Hast du da mit Höhenkrankheit zu tun oder so? Oder
ich hatte zum Glück nicht ganz so viel damit zu tun. Thorsten hatte mehr damit zu tun, der mich tragen musste.
Ja.
Es hat ja dann auch immer mit sportlicher Betätigung zu tun. Ne? Je mehr sozusagen körperlich man aktiv ist, desto eher ist es dann auch das Risiko, dass man was spürt. Ich finde, so eine Reise macht unheimlich viel mit einem.
Ja.
Und in dem Moment auch. Also ich meine, wir waren 5 Tage in der Natur unterwegs. Ja. Da gab es eben dann kein Internet und keinen Strom und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht unheimlich viel. Ne? Also angefangen damit, dass ich meine eigenen Gedanken und Gefühle und Emotionen viel, viel stärker gespürt habe plötzlich. Mhm. Ja? Also das war ein Auf und Ab der Gefühle. Ne? Im einen Augenblick hast du dich gefreut, wie weiß ich nicht was. Und im nächsten Augenblick kam vielleicht irgendwie ein Gedanke, wo du richtig dann traurig wurdest oder sentimental über Dinge nachgedacht hast. Und also es macht unheimlich viel mit der eigenen Gefühlswelt. Also man lernt, finde ich, sich selbst da nochmal auf eine Art und Weise kennen, wie man das hier irgendwie so im Alltag niemals die Chance dazu hätte.
Weil man nicht so tief sonst abtaucht. Ne? Ich hatte das Gefühl, also da unten in dem Schlamm in mir gibt es so viele Diamanten, die ich aber nicht sehe, weil da so Schlamm drüber ist. Aber wenn ich bereit bin, da mal reinzutauchen, das mal zulasse, dann fühlt man sich hinterher so reich. Aber es ist nicht unbedingt der leichteste Weg. Ja. Nee. Mhm.
Und es macht natürlich auch sehr viel zwischenmenschlich. Ne? Also wie du schon gesagt hast gerade. Ne? Das haben viele Leute auch nicht verstanden. Viele Leute haben nicht verstanden, warum so jemand wie ich, der jahrelang über das Thema Freiheit, Unabhängigkeit, das waren so meine Themen, das ist ja immer meine Themen, ne? Warum so jemand jetzt auf die bekloppteste Idee kommt, nämlich sich in so einen Rucksack zu setzen, was der Inbegriff von Nicht-Freiheit, von Unfreiheit, Abhängigkeit
ist. Von Hilflosigkeit.
Ne? Von Hilflosigkeit. Das haben viele Leute nicht verstanden, warum ich das mache. Ja? Und das ist das Spannende, weil für mich war das eigentlich nur der nächste logische Schritt zu noch mehr Freiheit.
Ja, ist richtig. Genau.
Das war noch viel mehr Freiheit. Ja, ja. Natürlich nicht körperlich. Natürlich konnte ich mich nicht groß bewegen.
Nein,
und ich saß in diesem Rucksack drin. Aber nur deshalb, um eben gedanklich, emotional und so weiter noch viel freier zu
diese
werden.
Diese Angst davor, vor dieser Hilflosigkeit.
Genau, ne? Diese Angst die auch zu überwinden. Was kann da alles passieren, wenn man 5 Tage lang in diesem Rucksack sitzt und sich davon jemandem sozusagen tragen lässt, dem man sehr viel Vertrauen natürlich auch entgegenbringen muss. Mhm. Also es macht auch sehr viel auf freundschaftlicher Ebene. Ich glaube, dass das so ein verrücktes Projekt, und das war ja im Grunde genommen ein sehr verrückt, wahnsinniges Projekt auch, dass das natürlich nur mit wirklich guten Freunden funktioniert.
Ja.
Also manche Leute haben so das Gefühl, dass das so eine altruistische Angelegenheit war, ne? Dass, weil Sven und Thorsten sozusagen so sozial veranlagt sind, dann nehme ich da jetzt mal den Berg hochgetragen. Ich glaube, dass sowas, so wie wir es geplant haben, nur dann funktioniert, wenn eine wirkliche Freundschaft da ist. Und Freundschaft bedeutet an dem Punkt auch, dass das eben eine Sache ist, die in zwei Richtungen fließt.
Genau.
Ja? Das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Und was viele eben vergessen, und das finde ich eben einen ganz wichtigen Punkt, ist eben die Tatsache, dass auch ich, weil ja auch mein Leben und meine Gesundheit gewissermaßen ja davon abhängt, auch die Möglichkeit habe zu sagen, hey, wenn ich irgendwie merke, Thorsten ist nicht ganz so aufmerksam, dann an der einen oder anderen Stelle, ne, dass ich eben auch sagen darf, hey, ne, hier, da, guck doch nochmal irgendwie dahin.
Oh ja, aber ich glaube, man gibt in Freundschaften nicht immer unbedingt auf ein und derselben Ebene, sondern du hast noch ganz andere Geschenke an Herzenswärme, an was weiß ich allem, sondern der Ausgleich, sage ich mal, wenn wir das so nennen wollen, findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.
Genau,
ne?
Der findet auf unterschiedlichen Ebenen
aber
statt.
Aber sich dieser Hilflosigkeit erstmal hinzugeben, ist eben nur möglich, wie du das gerade schon sagtest, weil du auch ahnst, dass dahinter die noch größere Freiheit ist. Ne?
Ja, genau. Und viele haben gar nicht verstanden, warum ich mich da so reinsetze und dann irgendwie mich so einengen lasse und mich so abhängig mache.
Ja.
Ne? Und aber wie du schon sagst, im Prinzip mache ich das, weil das für mich der nächstlogische Schritt zu noch mehr Freiheit und noch mehr Unabhängigkeit ist.
Ja.
Aber nur, weil ich mir dessen bewusst bin, und da geht es dann auch ums Thema Würde und Selbstachtung weil ich mir eben dessen bewusst bin, dass das ein enorm wichtiger, ein entscheidender Faktor dafür ist, dass ich mich überhaupt darauf einlassen kann.
Das glaube ich dir gerne,
dass ich eben nicht einfach nur irgendwer bin, der hinten drin sitzt und der Nehmende, der da irgendwie so, sondern dass ich eben da genauso aktiv auch dran teilhabe und mitmache und so.
Ja. Und jetzt plant ihr ja auch schon eure nächste Reise, die jetzt, da musst du auch noch mal kurz...
Im Grunde genommen habe ich schon auf dem Vulkan in Indonesien, wir waren ja in Indonesien, dann noch auf, jetzt in diesem Jahr dann auf Vulkanen unterwegs, weil ich so dachte, Mensch, so ein bisschen so ein brodelnder Vulkan, so ein bisschen so ein Naturspektakel, das würde mich doch mal irgendwie noch mehr reizen. Und dann hatte ich eben von einem der spektakulärsten Naturereignisse gelesen, nämlich von den blauen Flammen in Indonesien, wo die dann, wo eben Schwefel aus dem Vulkan rauskommt, so Schwefelgase, und die brennen.
Okay.
Und die brennen eben blau. Ja. Mhm. Und das wollte ich sehen. Und im Grunde genommen noch dann auf dem nächsten Vulkan, wo wir waren, noch oben im Zelt. Wir haben auf dem Vulkankrater sozusagen geschlafen, gezeltet.
Oh mein Gott.
Und noch dort habe ich dann den Blogbeitrag eines Freundes von mir gelesen, der auf dem Kilimanjaro war.
Und da ist schon die nächste.
Und im Grunde genommen habe ich da schon die nächste. Okay. Die nächste. Und dann habe ich am nächsten Morgen Sven und Thorsten davon erzählt. Im Grunde genommen ist da schon die Idee geboren, dann sozusagen für die nächste Sache. Jetzt wollen wir den Kilimanjaro bezwingen. Und da geht es dann viel mehr, weil du gerade sagtest, ne, dass so Dinge da auch auf unterschiedlichen Ebenen ausgeglichen werden können. Ich glaube, dass beim Kilimanjaro einer der entscheidenden Faktoren die mentale Stärke derjenigen ist, die dort hochlaufen.
Weil
die
es
eigene
so hoch
Stimmung.
Ist, so, die eigene Stimmung.
Na, weil viel eben von der eigenen Stimmung abhängt. Ne?
Wenn ob du man jetzt das dann, noch schafft.
Wenn du dich als Gruppe runterziehst, dann ist es eben viel, viel schwieriger. Ich meine, das merken wir ja alle.
Natürlich,
Leben,
klar.
Wenn wir so in diesem negativen Denken drin sind, ist alles viel, viel schwieriger, als wenn wir so ein Gruppengefühl haben. Und
wir schaffen das.
Wir schaffen das und das wird richtig
und
cool.
Und wie werden wir uns fühlen,
so
wenn
und,
wir da ankommen? Ne?
Genau, da so diese ganzen... Ja. Dinge, diese ganzen mentalen Dinge werden, glaube ich, da am Kilimanjaro nochmal wesentlich wichtiger als jetzt die reine körperliche
Fitness.
Und das
ist ja wirklich deine Stärke, geworden, sage ich mal. Aus der Not heraus hast du diese mentale Stärke entwickeln können. Das muss man sich immer mal vor Augen halten. Es gibt so einen schönen Spruch, den kann ich, glaube ich, jetzt nicht wörtlich wiederbringen, aber verachte nicht diese, nachtschwarzen Stollen, aus denen Lilien wachsen. Ne? Also dieses, wir sind so geneigt, das, was so schmerzhaft war in unserem Leben, also auf die Negativseite zu packen, aber daraus wachsen Lilien. Daraus wächst eben dieses Vertrauen können und dieses Wissen, sich hinzugeben, macht frei sich ins Leben zu stürzen. Ja. Diese Neugier auf, diese Intensität leben zu wollen und so. Das geht nicht in der Komfortzone. Das geht nicht da, wo es alles ganz einfach ist und nichts passiert. Da werden da wir nicht geformt. Nicht.
Sondern wir können in diesen Momenten gerade so viel lernen und dann so an uns selbst wachsen.
Ja,
auch.
Herrlich.
Großartig.
Janis, wo findet man dich überall? Also im Netz sage ich jetzt mal grob überall. Also erst nochmal Janis McDavid ist. Also,
Janis McDavid, findet man überall. Ja, genau. Ich bin bei Facebook hauptsächlich und bei Instagram.
Ja.
Ich habe meine Webseite natürlich, wo ich regelmäßig Woche dann einen Blogbeitrag auch poste zu eben spannenden Fragen des Lebens.
Ja.
Da findet man mich überall, kann man mich gerne kontaktieren.
Ich werde das natürlich auch noch unten in die Shownotes weiter eintragen und dann, leicht zu merken, weil sein Nachname so geschrieben wird wie der männliche Vorname David, ne? Also David ausgesprochen.
Genau.
Und das wird also kein Problem sein. Ja, lasst euch anstecken von diesem Erkennen, die Umstände sind nicht mein Leben, die machen nicht mein Leben aus, sondern wie Janis das ja so zauberhaft ganz am Anfang geschildert hat, dieses es annehmen, so wie es ist, das macht das Leben so leicht. Und ist er für mich so ein großes Vorbild und ich bin so begeistert. Janis, ich danke dir so von Herzen, dass du hier beim Podcast dabei bist. Und ich sage euch Tschüss, alles Liebe.